Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß.
Werbung! Dass ich das mal in meinem eigenen Podcast sagen darf, hätte ich mir auch nie träumen lassen. Allerdings geht es um eine eigene Sache. Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, ist es wieder soweit. Ludwig Meister lädt zur zweiten Supply Chain Party ein. Das Event ist für alle, die nicht nur reden, sondern machen. Erlebe echte Praxis statt Buzzwords mit Themen wie Digitalisierung, KI, smarten Belieferungskonzepten und Erfolgsgeschichten aus dem Mittelstand. Dazu gibt es Austausch mit EntscheiderInnen und exklusive Einblicke hinter unsere Kulissen. Jetzt anmelden, wir freuen uns auf dich. Heute habe ich zwei Gäste, einmal meinen Kollegen, den Florian Ostendab, der bei uns das Thema Supply Chain Management leitet. Und wir beide interviewen Judith Schneider von PwC. Sie ist Partnerin Supply Chains und Operations. Und wir haben uns kennengelernt bei einem Termin zusammen mit PwC und da ging es rund um das Thema von einer Studie, wo du auch Autorin bist, und zwar Reinventing Supply Chains 2030. Und weil der Flo die Aufgabe hat, für uns eine gute Supply Chain in 2030 zu bauen, müssen wir praktisch gemeinsam ein bisschen lernen. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, total gerne. Also ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch heute.
Gerne. Wenn wir jetzt auf die Studie schauen, ist es vielleicht die erste Frage, also ich habe ja schon unterstellt, ihr macht das natürlich auch zur Neukundengewinnung, also ihr wollt da euer Wissen präsentieren, ist ja auch in Ordnung, machen wir auch so. Vielleicht wollen wir im ersten Step mal darauf eingehen, den Umfang der Studie, also wie viele Leute, wer wird da befragt, also weil ich habe keinen Questionnaire bekommen, aber ich bin da vielleicht auch nicht die Zielgruppe, deswegen vielleicht mal zum Einstieg ein bisschen was zu der Studie, zum Umfang.
Ja, ja, sehr gerne. Genau, wir haben die Studie im Endeffekt mit dem Ziel gemacht zu verstehen, was sind denn so die Kerntrends, die Unternehmen im Jahr 2030 bewegen und was brauche ich eigentlich für Fähigkeiten, um wirklich eine exzellente Supply Chain aufzubauen. Wir haben in dem Kontext der Studie insgesamt 1000 Supply Chain Executives befragt, also praktisch ja, Menschen, die Supply Chain Leiter sind, und haben die Studie weltweit gemacht. Also ungefähr 400 davon sind europäische Unternehmen, aber haben auch einen starken Fokus gerade auf Asien, Nordamerika, Südamerika gelegt, um auch zu schauen, was sind denn die Kernunterschiede zwischen den Regionen, was die Supply Chain Trends anbetrifft. Und genau, also Umfang so um die 1000 Supply Chain Executives, im Endeffekt alle Kernregionen vertreten und haben den Fokus sehr stark auf unterschiedliche Industrien gelegt, haben eigentlich sechs große Industrien im Rahmen der Studie angefangen von Automotive, industrielle Produktion, Retail Consumer, Pharma, Life Science, und haben da so die, sag ich mal, großen produzierenden Industrien reflektiert.
Die Frage nach den Unterschieden pro Region, kannst du da so schon einen kleinen Ausblick geben? Was waren da so die Hauptlearnings? Also was ist in Asien komplett anders wie hier in Deutschland zum Beispiel?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass gerade in Europa das Thema ESG und Nachhaltigkeit deutlich höher bewertet wurde als in den anderen Regionen. Also das war ein großer Unterschied. Dann das Thema der Disruptionen, da gab es tatsächlich gar nicht so große regionale Unterschiede. Da haben fast alle Regionen gesagt, das ist ein Thema, das begleitet uns heute, wird uns in der Zukunft aber noch mehr begleiten. Das Thema Arbeitskräftemangel wurde ein bisschen unterschiedlich gesehen. Auch hier gerade Europa, aber auch Nord-Südamerika haben das als großes Thema gesehen. Genau, das sind eigentlich so die Kernthemen. Das ganze Thema integrierte Ökosysteme hat gerade auch, sag ich mal, die Region rund um Americas deutlich stärker bewertet, als es in Europa bewertet wurde. Also da scheint schon so ein bisschen der Trend hinzugehen, dass da noch mehr auf Kollaboration mit Lieferanten, mit Kunden Wert gelegt wird.
Mhm. Damit hast du ja auch schon eigentlich die disruptiven Megatrends auch ein bisschen genannt. Jetzt würde ich gerne aber nochmal den Flo ins Gespräch holen. Also erstmal danke, dass du mit dabei bist.
Gern.
Als du die Studie gelesen hast oder als du dich sozusagen da eingearbeitet hast, wie würdest du denn da unsere heutige Situation so einschätzen? Also wo sind wir schon gut unterwegs und wo sind wir vielleicht ausbaufähig unterwegs?
Ja, ich glaube, die zunehmenden Disruptionen, das war einer der Megatrends. Ich glaube, da wurden wir auch so ein bisschen reingezwungen in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass wir da mit verschiedenen, wenn man so mag, Taskforces oder auch schnellen Entscheidungen im Unternehmen, glaube ich, uns da ganz gut aufstellen konnten, wobei man ja nicht weiß, was als nächstes kommt. In dem Fall bleibt das Dauer immer spannend. Beim Thema ESG, glaube ich, da können wir noch besser. Also sind wir in den ganzen Zertifizierungen da drin, die Kunden auch erwarten, auch wenn wir selber vielleicht von der Größe her noch zu gar nicht so viel verpflichtet sind, aber die Kundenbasis gibt es einfach her, dass man sich da mit bekümmert. Talente und Fachkräftemangel, ja, da machen wir was mit Automatisierung. Ich glaube, da mischen wir ganz gut mit, aber da ist sicherlich auch noch viel zu tun, und beim technologischen Umbruch will ich das genau sehen. Also ich würde vielleicht sagen, wir sind noch kein Champion, da sind ja Champions genannt in der Studie, aber wir versuchen uns schon so auszurichten, jetzt auch von der Strategie her, die wir bei uns festgelegt haben, dass wir da schon in die Richtung kommen. Aber das ist ja vielleicht nachher auch noch ein Thema, wo wir uns mal anschauen, was machen denn die benannten Champions da besonders gut und wo können wir uns als mittelständisches Unternehmen da vielleicht auch nochmal was abschauen oder halt eine Lösung finden, die auf dem aufbaut.
Wie siehst du denn das Thema, also Disruption für die Zukunft? Also was erwartet ihr da oder auf was können wir uns vorbereiten oder wie ist da deine Meinung dazu?
Ja, genau, also der Florian hat es ja gerade schon angesprochen, das Thema Disruption ist ein Kerntrend in der Studie. Was in der Studie rauskam, ist eigentlich, dass mehr als 70% der Supply Chain Champions davon ausgehen, dass die Disruptionen in der Zukunft noch mehr werden und vielleicht auch noch einen größeren Impact auf die Supply Chains haben werden. Von daher gehen wir davon aus, dass wir eigentlich Supply Chain Prozesse, Operating Modelle, Systeme brauchen, die in der Lage sind, relativ schnell, sage ich mal, zu agieren, wenn es eine Änderung gibt. Das kann auf der Demand-Seite sein, das kann Supply von kritischen Materialien, Komponenten sein oder ganz externe Disruptionen, wie im Moment die geopolitische Lage. Da gehen wir aber davon aus, wir wissen natürlich heute nicht, was genau passiert, aber wenn wir in der Lage sind, relativ schnell zu identifizieren, was sind potenzielle Risiken, was bedeutet das für meine eigene Lieferkette, und dann relativ schnell in der Lage sein zu können, Adaptionen zu machen, zum Beispiel Lieferanten zu verändern, Footprints zu verändern oder auch ganz, sag ich mal, simple Geschichten wie einfach das Bestellverhalten mit den Kunden anzupassen, dann ist man da, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereitet. Aber es ist sicherlich was, ich habe jetzt neulich mal gehört, dass die Supply Chain wurde in der Vergangenheit eher mit klassischer Musik verglichen, und das hat sich mehr in Richtung, sag ich mal, Jazz entwickelt, wo man stärker improvisieren muss, wo immer neue Impulse kommen und wir eigentlich in der Lage sein müssen, sehr, sehr flexibel und agil zu reagieren oder auch schon proaktiv zu sehen, was verändert sich eigentlich in der Zukunft.
Das ist ja auch mit ein Thema, warum wir uns damit so beschäftigen, weil wir selber auch noch nicht genau wissen, was da kommt.
Wir versuchen uns da aufzustellen. Ihr hattet in der Studie auch beschrieben, dass man Einbindung von Echtzeitdaten und eben auch die Plattformen, dass man da stärker auf den Austausch auch geht und weiß nicht, wie man das sagen soll, eher so ein dynamisches System dann auch hat, was sich ja ein Stück weit auch selbst anpassen kann, wo man dann immer auch schauen muss, wo muss man die Grenzen setzen, also bis wohin lässt man es offen und wo nicht. Was haben denn da so die Studienteilnehmer gesagt? Gibt es da Best-Practice-Beispiele, wie man das besonders gut machen kann, oder gibt es da einfache Hebel, wo man sagt, jetzt für so einen Mittelständler, wo fängt man denn an, um sich da nochmal besser zu vernetzen, um da besser integriert zu sein, auch mit den Partnern?
Ja. Ich glaube, wo im Endeffekt ein Punkt, wo es sehr stark ansetzt, ist eine gemeinsame Planung. Also dass man zum Beispiel mit seinen Kunden zusammenarbeitet und schaut, was sind denn eigentlich, was ist die Planung von meinem Kunden, wie werden sich Bedarfe verändern, und da entsprechend in eine Kollaboration gemeinsam mit den Kunden geht, um eine gemeinsame Basis zu haben. Was ist denn meine zukünftige Prognose? Was ist denn der Bedarf? Wie wird sich vielleicht das Produktportfolio beim Kunden auch ändern? Und diese Informationen dann tatsächlich auch nutzt, um in eine Kollaboration mit den Lieferanten zu gehen, um dann mit dem Lieferanten zu teilen. Das sind eigentlich die Prognosen und Bedarfe, die wir von unseren Kunden sehen. Das hat die und die Implikationen für eure Materialien und Komponenten. Und das hilft im Endeffekt der gesamten Wertschöpfungskette vom Kundenanfang bis hin zu den eigenen vier Wänden, bis hin zum Kunden dann auch stärker zu sehen, wo habe ich Veränderungen, wie kann ich diese Veränderungen am bestmöglich managen, lösen und da stärker in solche wirklich kollaborativen Prozesse zu investieren, wo man auch direkt Daten austauscht und Feedback bekommt. Also wir haben zum Beispiel super gute Erfahrungen gemacht mit dem Bereich Lieferantenkollaboration in der Planung, wo den Lieferanten dann zum Beispiel die Prognosedaten für die nächsten 12 Monate zur Verfügung gestellt werden, die Lieferanten Check gegen ihre eigenen Kapazitäten machen können und dann rückmelden. Das sind die Bedarfe, wo wir überhaupt kein Problem sehen und das sind vielleicht Materialgruppen, wo wir in Engpässe kommen, wo man dann auch gemeinsam mit dem Lieferanten schauen kann, wie kann man denn diesen Engpass gemeinsam lösen und optimieren. Und das schafft eine ganz andere Grundlage auch der Zusammenarbeit und gemeinsamen Optimierung.
Also da rennst du bei uns offene Türen ein. In dem Fall können wir jetzt einen kleinen Test machen für alle Lieferanten von uns, also die hier zuhören. Die sollen sich bitte beim Herrn Ostenab oder bei mir melden für kollaborativen Austausch. Weil es ist tatsächlich noch immer so aus unserer Sicht, dass das eigentlich ein bisschen zu wenig passiert. Teilweise vielleicht auch, weil die Beteiligten Sorge haben, dass sie dadurch irgendwelche Sachen verraten, die aber total kritisch sind. Aber auf der anderen Seite die Zeiten, wo ich doch irgendwie ein cholerischer Einkäufer bin und meine Lieferanten zusammenfalte, damit ich da irgendwie 2% besseren Preis kriege, ist ja eigentlich auch vorbei. Also dementsprechend, das habe ich mir hier notiert. Ich finde das eigentlich auch die bessere Antwort auf das Thema Disruption. Kollaboration finde ich viel besser als jetzt, wir müssen noch bessere Analytics und das kann alles helfen, aber ich glaube, mit der guten alten Zusammenarbeit kann man vielleicht sogar mehr erreichen, so mein Bauchgefühl damit zumindest.
Ja, würde ich absolut bestätigen und manchmal, also gerade wenn man eher in so Konfrontationskurs geht, dann was optimiert man da? Dann optimiert man ein Kostenelement, vielleicht die direkten Materialkosten. Aber wenn man zusammenarbeitet, kann man sich die gesamte Kostenbasis gemeinsam anschauen und mehr im Sinne von einem Total Cost of Ownership optimieren. Und vielleicht ist es dann manchmal so, dass man eher einen Lieferanten auswählt, der vielleicht tendenziell ein bisschen höhere Kosten hat, wo wir dann aber vielleicht die Logistik gemeinsam optimieren können, die Lieferzeiten optimieren können, was dann positive Effekte auf Bestände, auf Logistikkosten etc. hat. Von daher bin ich fest davon überzeugt und wir sehen das bei ganz vielen Kunden auch von uns, dass es wirklich positive Effekte für beide Seiten hat und wo dann beide Seiten eigentlich ihre Supply Chains optimieren können. Und ich glaube, manchmal ist es ein bisschen schwer, den Startpunkt zu schaffen, weil wie du sagst, ist es natürlich schon so, dass man sensible Daten miteinander austauscht, aber wenn man gerade bei den vertrauensvollen Lieferanten beginnt und dann beide Seiten erstmal sehen, was es für positive Effekte hat, sehen wir ganz oft, dass dann eine viel größere Offenheit herrscht, dann so einen Prozess zu verbreitern und auszuweiten.
Stimme ich 100% zu und ich habe mir einen Satz nach meiner letzten Weiterbildung unten aufgeschrieben, der manchmal hilft, so Barrieren zu verändern, wenn man sagt, was würden wir denn machen, wenn wir eine Firma wären und welchen Vorteil hätten wir davon? Und wenn man sich das mal irgendwie durch den Kopf gehen lässt, auf das Thema bezogen, ich glaube, dann würde es einen weiterbringen. Ich würde mir wünschen, dass da einfach zu unseren Kunden als auch zu unseren Lieferanten da deutlich mehr Austausch stattfindet, weil ich glaube, dass wir einfach, wie du gerade alles beschrieben hast, würde ich 100% zustimmen, weil wir einfach insgesamt in der Supply Chain besser werden.
Ja. Absolut.
Der zweite große Megatrend ist das Thema ESG und Regulatorik. Hast du ja auch gesagt, dass das in Europa vielleicht ein wichtigeres Thema ist. Wie schätzt du da die aktuelle Situation ein?
Also ich glaube, dass sich das Thema gerade vielleicht in den letzten Monaten tatsächlich auch ein bisschen geändert hat. Ich glaube, ESG-Nachhaltigkeit ist immer dann sinnvoll, wenn es auch einen tatsächlichen Mehrwert hat für die Kunden, für die Lieferanten, für die gesamte Wertschöpfungskette. Und da haben wir super tolle Beispiele, wenn man zum Beispiel in optimierte Verpackungen investiert, dass man dann entsprechend seine Logistik oder die Logistikkapazitäten besser ausnutzt. Das sind Beispiele, die sowohl einen positiven Impact haben auf die Nachhaltigkeit, als auch dann wirklich entweder Service-Level oder Kosten entsprechend für den Kunden optimiert. Ich glaube, wo wir vielleicht ein bisschen ansetzen müssen, ist die Nachhaltigkeit weniger zu regulieren und mehr wirklich ein Value daraus zu generieren, weil ich glaube, dann hat das Thema einen viel, viel höheren Stellenwert und ich glaube, dass wir da wahrscheinlich so ein bisschen Ansätze brauchen, das auch ein bisschen schlanker zu handhaben in der Regulatorik, um dann auch den Wert draus ziehen zu können.
Ja, da hatte ich ja so ein bisschen die Hoffnung, wenn es immer mehr Fonds gibt, die nur in grüne Unternehmen investieren, dass darüber eigentlich ein gewisser Pull-Effekt entsteht. Aber da weiß ich tatsächlich aktuell gar nicht, ob das mehr wird, ob das stagniert oder ob es da noch viele gibt mit konkreten Vorgaben. Also das ist, aus meiner Sicht stagniert das Ganze ein bisschen, aber langfristig wünschen wir uns das natürlich auch, dass das schon auch weiterhin ein Fokusthema bleibt.
Ja, ja, absolut.
Gibt es da, also du hast jetzt gerade Verpackungsoptimierung angesprochen, hast du, wurden da noch andere Beispiele genannt, die ja, outstanding sind, wo du sagst, das ist zumindest mal inspirierend, darüber nachzudenken?
Also was ich auch ganz spannend finde, sind so, es gibt ja wirklich Traceability-Lösungen, wo man die Rückverfolgbarkeit sicherstellen kann, wo man dann sehen kann, wo kommen denn eigentlich die Materialien, die ich in meiner Wertschöpfungskette nutze, überhaupt her? Mit welchen Lieferanten arbeite ich zusammen? Halten die sich an ethische Standards? Was wurden für Transportmodi verwendet, um dann auch meinen Kunden kommunizieren zu können? Was haben eigentlich die Produkte, die sie kaufen, für einen Impact auf die gesamte Wertschöpfungskette und Nachhaltigkeitsaspekte gehabt? Das ist natürlich ein besonders großes Thema, gerade wenn es um das ganze Thema Direct-to-Consumer geht. Aber ich bin davon überzeugt, dass das auch mehr und mehr in so einem B2B-Umfeld kommen wird, dass man da wirklich auch einen Vorteil und einen Wettbewerbsvorteil daraus generieren kann, wenn man wirklich weiß, wo kommen die Produkte und Subkomponenten am Ende des Tages her. Also das ganze Thema Traceability ist sicherlich ein großes Thema. Dann das ganze Thema Logistikoptimierung, Verpackungsoptimierung. Das sind also ein paar Themen.
Zum Thema Traceability ist es bei uns heute auch noch so, Flo, oder? Dass wir eigentlich, wir haben ein, zwei Lieferanten, wo wir auch, sag ich mal, so CO2-Werte wissen, aber das ist bei uns auch noch nicht, allumfassend möglich, oder?
Nee, es ist nicht möglich. Wir haben jetzt mit einigen der größeren strategischen Partner gesprochen, die alle nochmal abfragen wollten, was wir denn auch bräuchten und was wir denn auch gerne ausweisen würden. Also auch mit unserem Kollegen hier, der das Thema in der Verantwortung hat und ich denke, da wird mehr kommen, auch in unserer Branche, aber wir haben Rechenbeispiel jetzt halt eher in Richtung, wenn man nochmal was rekonditioniert oder sowas nochmal neu benutzt, als jetzt halt für jedes Produkt wirklich aussagefähig zu sein. Wäre mein Wunsch, weil ich glaube auch, so wie du es vorhin beschrieben hast, Judith, dass man das auch als Mehrwert und als Service mit einfließen lassen kann in den Vertrieb.
Also über intelligentes Reporting, ja. Ein weiteres Thema, das ist auf Englisch hier Rising Competition of Fully Integrated Ecosystems. Da tatsächlich habe ich jetzt in meinen Unterlagen, deswegen hat man das Papiergeraschel gehört, da tue ich mir jetzt sogar bei, also Fully Integrated Ecosystems. Was sind denn voll integrierte Ökosysteme? Ja. Also ist das Amazon oder was meint ihr damit?
Das geht stark in die Richtung, die wir vorhin unter dem Kontext Kollaboration eigentlich schon diskutiert haben. Also da geht es wirklich darum, dass ich eigentlich eine Supply Chain und Operations entwickle, die jetzt nicht für mein Unternehmen nur optimiert ist, sondern wo ich dann tatsächlich mit meinen Lieferanten, mit meinen Kunden, mit meinen Logistikpartnern wirklich zusammenarbeite, Prozesse etabliere, wo ich Informationen austausche, Feedback gebe und dann vielleicht auch wirklich tatsächlich Prozesse digitalisiere gemeinsam mit meinen Supply Chain Partnern, um dann eine gemeinsame Transparenz auch auf die Daten, Informationen zu haben, um dann nicht immer irgendwie eine E-Mail schreiben zu müssen oder einen Hörer in die Hand nehmen zu müssen, um zu sagen, okay, wie sieht denn euer Bestand aus, wie sehen denn eure Kapazitäten aus, sondern dass man tatsächlich auch die eigenen Systeme, IT-Landschaften so weiterentwickelt, dass ich eigentlich direkt sehen kann, was haben denn meine Lieferanten im Moment für Kapazitäten, für Bestände, wo komme ich in Engpässe? Eher solche Themen als, genau.
Da sieht man schon, dass wir in dem Fall dann wahrscheinlich noch kein Supply Chain Champion sind, weil ich jetzt das ja viel zu eng gefasst habe. dementsprechend ist ja gut, dass wir dazulernen. Also wir hätten die Möglichkeit, über APIs alle möglichen Daten auszutauschen, stoßen hier aber auf sehr wenig Unterstützung. Mhm. Also das ist wirklich so, also wir haben vorher uns mal unsere Never-Out-of-Stock-Software angeschaut und da gibt es ja auch schon die Möglichkeit, dass wir Lösungen bereitstellen für unsere Kunden und zum Beispiel über Web-Services die Bestände live aus dem System holen. Das ist aber tatsächlich zum einen immer noch bei vielen schwer möglich und bei anderen ist es auch wirklich so, die wollen es de facto nicht. Mhm. Ja, also die sehen da nicht das Ökosystem, sondern die sehen dann nur, der, wenn jetzt sieht, dass das bei uns ausgeht, dann bestellt er gleich alles weg. Also das ist vielleicht die Denke da dahinter. Gibt es Beispiele oder gibt es Industrien, wo du das schon siehst? Also wo du wirklich sagst, Mensch, die haben da wirklich ein Ökosystem geschaffen?
Mhm. Ja, absolut. Also gerade, und ich glaube, das ist auch was ich vorhin erwähnt habe, da sind tatsächlich auch gerade asiatische Unternehmen vielleicht einen Tacken offener im Moment, als es die Unternehmen in Europa sind, Daten miteinander auszutauschen, zu teilen. Also da haben wir praktisch zumal ein Beispiel von einem asiatischen, tatsächlich Kleidungshersteller, der sehr, sehr stark mit seinen Lieferanten zusammenarbeitet, mit den Contract Manufacturern und dann bis hin wirklich in die Online- und Offline-Stores rein, um diese Daten miteinander auszutauschen. Und da konnten wir sehen, dass sich die Service-Level signifikant erhöht haben, weil man direkt gesehen hat, wo haben wir Out-of-Stock-Situationen auf der Materialseite, wo haben wir Engpässe in unserer Produktion, wie wirkt sich das auf die Bestände in den Stores aus, um dann direkt gemeinsam optimieren zu können. Und ich glaube, dass es schon einzelne Beispiele gibt, wo das tatsächlich implementiert ist und funktioniert. Aber die Hürde, da erstmal hinzukommen, ist natürlich die, dass man Partner braucht, die da diese Offenheit haben. Und da haben wir so die Erfahrung gemacht, wenn man klein startet, wenn man mal anfängt mit einem ausgewählten Kunden, ausgewählte Produktgruppe, diese Transparenz auszutauschen, dass man dann sieht, okay, es funktioniert ja und es hat für uns auch Vorteile. Dann hättet ihr beispielsweise die Möglichkeit, euren Kunden darauf aufmerksam zu machen, vielleicht mal anders zu bestellen, eine andere Bestellfrequenz anzuwenden. Und wenn die Kunden dann sehen, wow, das hilft uns ja richtig, ich glaube, dann würde sich auch die Offenheit verändern.
Also da fällt mir natürlich nur ein, wenn ihr die ganzen Hersteller, die du ja alle kennst von uns, wenn ihr die beratet, dann sagst du einfach, wenn ihr mal einen Pilotkunden braucht, ja, Ludwig Meister ist da immer gerne dabei. Also tatsächlich ist es so, das ist ja eigentlich auch wie bei dem anderen Punkt, wie reagiere ich auf Disruptions oder Disruptionen, indem ich halt ein stabiles Netzwerk baue, ja, wo ich es dann einfach besser ausgleichen kann. Tatsächlich, was ich noch nicht so sehe, ist, dass Kunden von uns das auch so aktiv nutzen. Weiß nicht, Flo, wie du das siehst?
Nee, fällt mir gerade keinen.
Also, weil das wäre ja wichtig, dass man es eigentlich auch in beide Richtungen macht.
Ja.
Damit man vielleicht auch da sozusagen so einen Bullwhip-Effekt irgendwie vermeiden kann, wenn es auf der einen Seite wieder hochgeht. Das Thema mit dem Kleidungshersteller, das du genannt hast, das ist ja auch, sagen wir, das war ja jahrelang das von Zara, das Modell, wo die auch ihre Supply Chain einfach besser im Griff hatten. Shein macht es halt jetzt heute noch schneller und noch größer. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man versucht, den Demand einfach auch besser abzustimmen oder schneller abzugreifen und wirklich bis in die Fertigung hoch. Also das finde ich sehr, sehr interessanter Gedanke. Da kommen wir indirekt eigentlich zum nächsten Megatrend, New Business Models, also neue Geschäftsmodelle. Mhm. Und weil ich ja tendenziell immer auf der Suche bin nach Ideen, wie wir unseren technischen Handel weiterentwickeln können, das fand ich natürlich super interessant. Was für neue Geschäftsmodelle seht ihr da im Zuge der Studie? Oder was kommt da auf dem Horizont auf uns zu?
Ja, also grundsätzlich vielleicht ein ganz spannendes Ergebnis ist, dass fast die Hälfte, also über 40% der Teilnehmer gesagt haben, sie gehen davon aus, dass sie ihre Geschäftsmodelle in den nächsten 10 Jahren anpassen müssen, um irgendwie noch wettbewerbsfähig zu sein. Also es geht tatsächlich in eine Richtung, dass sich die Kundenerwartungen verändern und dass die Geschäftsmodelle, die wir heute haben, wahrscheinlich so in den nächsten 10 Jahren nicht mehr existieren werden. Was sehen wir an Beispielen für Geschäftsmodelle? Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist das ganze Thema servicebasierte Geschäftsmodelle, also dass wir wirklich mehr in so ein weniger Produktverkaufgedanken gehen, sondern wirklich in Servicegedanken, wo wir dann beispielsweise Verfügbarkeiten von Maschinen unserer Kunden sicherstellen und da so, sag ich mal, Gesamtpakete anbieten. Dann ist sicherlich ein wichtiges Geschäftsmodell der Zukunft auch das ganze Thema zirkuläre Geschäftsmodelle. Also wie kann ich sicherstellen, dass die Produkte, die ich meinen Kunden heute verkaufe, dass ich da vielleicht auch ein Geschäftsmodell für den ganzen Rückfluss entwickle, dass beispielsweise die Produkte wieder zu mir zurückgeführt werden können, Refurbishment gemacht werden kann, um da entsprechend in solche Ansätze zu gehen, was natürlich auch dem Thema in Richtung ESG, Sustainability, wieder entgegenkommt, was wir vorhin diskutiert haben. Mhm.
Der Bereich Pay-per-Use oder wirklich, ich sag mal, Verfügbarkeit verkaufen, das sehe ich jetzt bei uns so noch nicht so groß. Also das ist... Das war mal ein Trend, würde man sagen, so 3-4 Jahre her. Da gab es ein paar Bemühungen in die Richtung. Mhm. Aber da ist wahrscheinlich auch unsere Rolle in der Supply Chain zu klein. Also weil da brauchst du ja wirklich eigentlich eher den Hersteller, der die Anlage konstruiert hat und solche Geschichten, dass man das gut macht.
Ja.
Flo, zum Thema Circular Economy. Wir versuchen ja auch, im November, im Oktober hier ein Event zu organisieren. Da geht es, glaube ich, auch zwischendrin um ein bisschen Circular Economy, was wir da so machen. Wie siehst du das?
Weil wir beschreiben zumindest ein Beispiel mit einem Lieferanten, wo wir zumindest das Logistikkonzept zirkulär gestaltet haben, wo wir auch Bins zurückführen und wieder befüllen und dann bei uns wieder anliefern. Es gibt ein paar Vorteile davon, weil wir natürlich immer die gleichen Behälter haben mit Barcodes, einfacher Buchungsprozess und natürlich keinen Verpackungsmüll, kein Füllmaterial und solche Sachen, dass wir wirklich zirkulär, gut, wir haben so eine Hartmetall-Schrott-Rückführung, was mich an dem Thema immer, also man sieht die beiden Seiten, jeder will es haben, aber es muss unfassbar bequem sein, sonst wird es nicht genutzt. Also das ist für mich so ein bisschen der Hemmschuh an dem Thema. Wir haben das letzte Woche bei der Logistik-Heute-Veranstaltung auch gehört, da waren welche, die eine reusable Verpackung hatten, finde ich auch wirklich gut. Das funktioniert dann nur, wenn es wirklich an vielen Rückgabestellen, also wenn es einfach für den Kunden so einfach als möglich gestaltet wird. Und da bin ich aber gern bereit, also das wäre für mich auch ein Thema, ich würde es sehr gerne anbieten bei uns. Wir machen das ja, ich sage jetzt mal, nur bei den Kunden, die unsere Behälter auch verwenden, jetzt im Kanban-System. Aber das wäre was ich gerne auch als Trend sehen würde und wo ich auch gerne unterstützen würde. Und wenn es dann jemanden gibt, der das schon besonders gut macht, dann wäre ich da auch gerne mal für einen Austausch bereit. Oder wenn es einen Kunden gibt, der dazu Interesse hat, da wäre ich schon gerne dabei, auch was aufzustellen und zu versuchen, das so einfach wie möglich zu gestalten, auch bei uns.
Ja.
Da ist für uns ein bisschen das Problem, dass halt in vielen Bereichen die Standards einfach fehlen. Mhm. Und wenn du das alleine anfängst, dann ist das ein bisschen wie der Kampf gegen die Windmühlen.
Ja.
Sondern da müssten oder da sollten oder da würden Standards helfen, aber die sehen wir da halt einfach irgendwie noch relativ wenig.
Ja, ja.
Kommen wir vielleicht noch, bevor wir zu den konkreten Beispielen kommen, dann eine never-ending Story, Fachkräftemangel, große Bedrohung für das Thema Supply Chain. Also wir haben das ja auch in Deutschland. Also und bei uns in der Firma gehen die nächsten 12 Jahre 30% der Mitarbeiter in Ruhestand. Mhm. Das heißt, uns betrifft es natürlich auch. Das heißt, den Fakt gibt's. Wir begegnen mit Ausbildung und versuchen irgendwie möglichst viele Leute gut und lange bei uns zu halten. Mhm. Wie ist da der Global, genau, erstmal, wie ist denn da der globale Trend? Also ist das nur in Europa so oder habt ihr das in der Studie überall gesehen?
Also wir haben es besonders dominant in Europa und in den USA tatsächlich gesehen. Das sind so die beiden Regionen, die besonders hervorgehoben worden in der Studie, dass das ganze Thema Arbeitskräftemangel sicherlich ein Thema ist und auch die Ausbildung und Qualifikation der Mitarbeiter im Supply Chain Umfeld. Also das sind so die, einerseits natürlich die Menge an Personal, das man zur Verfügung hat, aber andererseits auch das ganze Thema sicherzustellen, dass man gut ausgebildete Fachkräfte hat. Ich glaube, was wir da sehen, ist natürlich ein wesentlicher Hebel ist möglichst attraktiver Arbeitgeber am Ende des Tages zu sein, der dann selber auch stark Verantwortung dafür unternimmt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu trainieren, weiterzuentwickeln und da vielleicht auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu berücksichtigen. Andere Thema ist natürlich das Thema Automatisierung, also dass man halt schaut, wie kann ich repetitive Aufgaben, vielleicht ein bisschen langweilige Aufgaben für die Mitarbeiter, möglichst da entsprechend Digitalisierung, automatische Lösungen verwenden, um dann auch wirklich ein spannendes Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter zu schaffen.
Also da würde ich uns jetzt ein ganz gutes Zeugnis geben.
Ja, also genau, bei deinen Ausführungen sind mir ein paar Themen aufgefallen, die wir jetzt entweder schon mit dem Pick-Roboter oder auch mit den KI-gestützten Themen bei uns angegangen sind. Also alles, was wirklich hoch repetitiv ist, das lässt sich auch immer ganz gut verkaufen gegenüber den Mitarbeitern, weil es kein Mitarbeiterreduzierungsprogramm ist, sondern weil man wirklich sagen kann, auch das, was wir da machen, da hat auch keiner Bock drauf, einfach mal auf gut Deutsch gesagt, sondern da freut sich jeder, wenn das wegautomatisiert ist. Und da, glaube ich, haben wir schon einige Dinge umgesetzt. Da geht noch mehr und ich glaube, die Technologie entwickelt sich einfach rasend schnell. Ich glaube, dass wir da in den nächsten eineinhalb Jahren, zwei Jahren noch Dinge automatisieren werden. Daran haben wir noch nicht gedacht, sage ich mal, in den letzten Monaten. Gerade wenn man auch an irgendwie diese Agents denkt, was dann vielleicht damit noch möglich ist, auch Entscheidungen, die vielleicht im Einkauf trotz allem noch manuell getroffen werden, aktuell auch noch mal weiter automatisiert werden und so. Ich glaube, da kommt auch noch einiges.
Also wir haben angefangen mit dem Thema gar nicht so strategisch, sondern wir haben halt einfach gesagt, wir wollen in Summe gesehen mehr automatisieren und vor allem Fehler reduzieren. Dass wir am Ende jetzt wenig neue Mitarbeiter gebraucht haben für Wachstum, das war dann das Ergebnis sozusagen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass man neben dem Thema Employer Branding, also wir geben uns auch sehr viel Mühe, Online-Marketing, Kununu-Bewertung, also solche Sachen, das sind alles so auch Hygienefaktoren, die finde ich da heute auch eben dazugehören. Bei den Firmen, wo ich jetzt zum Beispiel in den USA war, teilweise, das hatte da keinen so hohen Stellenwert. Mhm. Also auch das Thema Ausbildung und langfristige Personalentwicklung, ja. Also habe ich einfach da kulturell ganz anders erlebt. Ja. Also dementsprechend ist es da, verstehe ich, dass das da auch ein echtes Thema ist, weil die Fluktuation da natürlich dann auch echt richtig hart trifft. Wir sind jetzt noch zum Thema schon neue Technologien. Du hast gerade von Flo von Agents und sowas gesprochen. Das wäre auch der letzte große Megatrend, also technologischer Umbruch, neue Technologien. Also ohne jetzt drei Buzzwords zu nennen, Blockchain und AI und wie auch immer. Wie könnten wir uns darauf vorbereiten oder wie seht ihr das?
Ja. Also ich glaube, ihr macht da total viel schon. Ich glaube, der Kernfaktor, den wir bei ganz vielen Unternehmen sehen, ist, dass man erstmal eine Datenbasis hat, die uns überhaupt ermöglicht, wirklich in den technologischen Fortschritt zu investieren. Also dass ich gute Masterdaten habe, dass ich verknüpfte Daten habe, weil viele Unternehmen strugglen so ein bisschen damit, auch die Daten über verschiedene Funktionsbereiche vom Vertrieb über Einkauf, Supply Chain wirklich miteinander zu verknüpfen und da so ein, sag ich mal, 360-Grad-Datenmodell zu haben. Ich glaube, das sind erstmal so die Basics, die wir brauchen. Und dann sehen wir viele, viele ganz spannende Entwicklungen in Richtung künstliche Intelligenz, also Use Cases im Bereich Demand Forecasting, im Bereich Bestandsoptimierung zum Beispiel. Wie kann ich wirklich dynamisch meine Bestandsparameter optimieren? Dann natürlich das ganze Thema, was wir vorhin auch schon ein bisschen angeschnitten haben, integrierte Planung, also dass ich wirklich diese ganzen Daten dafür nutze, eine saubere Prognose zu entwickeln, daraus meine Bedarfe in Richtung der Lieferanten abzuleiten. Und das ganze Thema digitaler Zwilling in der Supply Chain ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema zu sehen, dass ich jederzeit eigentlich sehen kann, was passiert in meiner Lieferkette vom Lieferanten bis hin zum Kunden, wo befinden sich meine Produkte, wie ändern sich meine Bedarfe, wie sind die Logistikflüsse, dass wir da entsprechend, also das ist sicherlich ein großes Thema, so aus der Studie rausgekommen sind eigentlich zwei große Trends, sicherlich das Thema digitaler Zwilling, integrierte Planung, aber auch dann die Nutzung von AI-Lösungen, da wo es wirklich ein Value-Add gibt im Endeffekt.
Zum Thema digitalen Zwilling, gibt es da irgendwie, sag ich mal, Softwareanbieter, die einem bei sowas helfen oder wie sieht sowas im Ergebnis aus?
Ja, also ich würde sagen, es gibt ganz viele Softwareanbieter, gerade in Richtung Control Tower Lösungen. Aber am Ende des Tages ist entscheidend, dass man sich für sein Unternehmen überlegt, was sind denn die Kern-Use Cases, die für uns entscheidend sind? Wo brauche ich wirklich Transparenz in meiner Lieferkette? Wo brauche ich die Visibilität? Und dass man dann eher mit kleinen Use Cases anfängt in Richtung zum Beispiel, dass ich jederzeit weiß, wo befinden sich meine Produkte entlang der Wertschöpfungskette, Lieferantenkollaboration, und dass man ausgehend von diesen Use Cases dann entsprechend Lösungen entwickelt, die man skalieren und verbreitern kann. Ich persönlich halte nicht so viel davon zu sagen, ich brauche den riesen digitalen Zwilling meiner gesamten Wertschöpfungskette, ohne im Hinterkopf zu haben, was will ich eigentlich mit diesen Informationen bezwecken, sondern ich muss immer wissen, was ist dann im Endeffekt der Business Benefit und der Use Case oder das Problem, was ich damit lösen will.
Für mich sind da eigentlich die beiden externen Züge diejenigen, die schwierig sind, weil ich glaube, intern von Eingang bis Ende, das ist, sag ich mal, unsere Wertschöpfungskette oder im Handel, die haben wir, glaube ich, ganz gut im Griff, aber der Transportweg zu uns, der Produktionsweg beim Lieferanten und dann aber vor allem auch der Verbrauch beim Endkunden. Das sind ja noch wertvolle Informationen, wenn man hier noch tiefer gehen könnte, dann würde uns das natürlich extrem helfen, die ganze Supply Chain dann noch resilienter aufzustellen, ist zumindest meine Meinung.
Ja, und ich glaube, indirekt haben wir, also sozusagen für unsere internen Themen, wir haben zwar, das heißt halt bei uns nicht digitaler Zwilling, aber ich sag mal, wir haben alle Daten in einem System, ich weiß, wann was kommen soll, und wenn ich Änderungen habe, verändere ich das. Da bin ich zumindest auch schon relativ transparent und kann frühzeitig versuchen zu reagieren. Sehe ich genauso wie du, dass man irgendwie ein großes Cockpit, und dann sehe ich alles Mögliche. Das taugt immer nur für Geschäftsführer zum Angeben irgendwie beim Abendessen. Also aus meiner Sicht ist aber für die Leute, die im Alltag wirklich damit arbeiten, gar nicht unbedingt das Wichtigste, sondern da ist auf Einzelfallebene wichtig, dass man eben weiß, wie man entscheiden muss oder eben nicht. Hast du zum Thema Blockchain irgendwelche Use Cases, wo du sagst, da hat es einen echten Mehrwert gehabt, oder tust du dir da auch schwer?
Also um ganz, ganz ehrlich zu sein, ich glaube, das Thema Blockchain hatte ja lange einen großen Hype. Dass es wirklich die skalierbaren Use Cases jetzt im Markt gibt, ist schwer zu sagen. Also es gibt so ein paar Bereiche, wo Blockchain-Technologie sinnvoll ist. Das ganze Thema der Traceability und Rückverfolgbarkeit, was wir vorhin gesehen haben, also gerade auch so im Batterieumfeld haben wir Use Cases gesehen, wo man dann auch zurückverfolgen möchte, welche Rohmaterialien wurden verwendet, entlang des gesamten Lebenszykluses einer Batterie, wo dann Blockchain-Use Cases tatsächlich auch implementiert und genutzt wurden, um praktisch da auch die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, die Daten zu verifizieren. Aber ich sehe es im Moment ehrlich gesagt nicht als die große disruptive Technologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Mhm. Ja, kann ich zustimmen. Also ich habe ein paar Ideen da gesehen, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, das ist irgendwie der nachhaltige Riesenerfolg. Mhm. Jetzt ist es ja so, wir sind ja froh, dass wir eine Expertin wie dich hier interviewen können. Und jetzt würde ich gerne zum Abschluss, ich versuche nochmal ganz kurz die sechs Megatrends nochmal schnell zusammenzufassen, und dann würde ich sagen, schauen wir uns vielleicht noch eine Firma an, die aus eurer Sicht ein Champion ist, und dann versuchen wir da nochmal ein bisschen durchzugehen, was die gut machen und was wir uns vielleicht abgucken können, sodass der Flo und ich auch noch ein paar Hausaufgaben haben. Ja? Also die Haupttrends sind zunehmende Disruptionen, ESG and Regulations, dann das Thema Ökosystem, neue Geschäftsmodelle und Fachkräftemangel und technologischer Umbruch. Und wenn ich jetzt so drauf gucke, finde ich eigentlich ziemlich cool, dass in vielen von den Themen das Thema Kollaboration indirekt drin steckt. Mhm. Weil das finde ich einer unserer, sag ich mal, Werte, die uns wichtig sind, dass wir eher gemeinsam was erreichen wollen. Und dann finde ich das eigentlich ganz beruhigend, dass für so viele Megatrends das zumindest ein wichtiger Bestandteil ist. Ja? Ja. Also klar, man kann unterschiedlich das gestalten und einzelne Bereiche sicher auch noch deutlicher herausarbeiten, aber das, ja, finde ich schon erstmal ziemlich cool. Jetzt würde ich gerne nochmal schnell zurückgehen. Ihr habt die in unterschiedliche Kategorien eingestuft, also von weiß nicht genau, was
Novizen.
Genau, Novizen weiß nicht genau, was Einkauf ist, bis hin zu den Champions.
Genau, ja.
Also, wie viele Champions gibt's und was machen die so besonders? Weiß nicht, Flo, du hast auch
Ja, es gab in den verschiedenen Bereichen Champions. Ich hatte mir ein paar noch angeschaut. Ich glaube, Electrolux war das Beispiel, wo es auch um die Resilienz in der Supply Chain geht. Ich glaube, das andere Beispiel war dann eher ESG-lastig. Da würde mich interessieren, warum Champion und was hat die so besonders gemacht? Und gibt es da irgendwas, was wir uns abschauen können oder was wir uns rauslesen können noch?
Genau, also bei der Studie haben wir insgesamt 8% der befragten Unternehmen als die sogenannten Champions identifiziert. Und die Champions sind eigentlich die Unternehmen, die ihre Supply Chain wirklich holistisch optimiert haben, die nicht in einzelne Use Cases investiert haben und gesagt haben, jetzt habe ich die perfekte Lösung für meine Bestandsplanung, sondern die sich wirklich ihre gesamte Wertschöpfungskette von Endtier-Lieferanten bis zum Kunden angeschaut haben und da geschaut haben, wie kann ich die wirklich optimieren, um am Ende des Tages für meinen Kunden den bestmöglichen Service bereitzustellen. Und ich glaube, das ist ein Kernaspekt, der die Champions ausmacht, dass die vielleicht nicht unbedingt exzellent in den einzelnen funktionalen Bereichen sind, sondern dass die Champions sehr stark Wert darauf gelegt haben, Prozesse, Systeme wirklich miteinander zu verknüpfen, um mehr Ende zu Ende zu denken, um zu schauen, okay, wenn ich jetzt eine Änderung bei meinem Kunden habe, was hat das denn eigentlich für eine Implikation letztendlich auf meine Lieferantenbasis? Das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt. Der andere Aspekt ist das, was du gerade eben genannt hast, das Thema der Kollaboration. Das sind eigentlich die Unternehmen, die stark Wert auch auf entsprechend Ökosysteme, Kollaboration mit ihren Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette legen. Und die Unternehmen, die eigentlich stark auch natürlich in Digitalisierung investiert haben, aber die es im Endeffekt immer mit dem Aspekt machen, Ende zu Ende denken und vom Kunden auskommen, zu sagen, was sind eigentlich die Bedürfnisse für meine Kunden und wie kann ich dann meine gesamte Wertschöpfungskette gemeinsam optimieren.
Um da hinzukommen, da bietet ihr mit Sicherheit auch entsprechende Unterstützung an. Und wenn bei allen denen, die jetzt da befragt habt, was ist dann der Vorteil, wenn ich diese End-to-End-Stufe erreicht habe, wenn ich wirklich stark auf Kollaborationen gesetzt habe und da Champion bin, konntet ihr dann in der Studie auch rausstellen, was dann ja dahinter steckt?
Genau, also zum einen sind das die Unternehmen, die es eigentlich geschafft haben, ihre Service-Level da wirklich so ein Best-in-Class-Wert im OTIF zum Beispiel zu erreichen. Also wir haben uns On-Time and Full angeschaut. Andererseits sicherlich auch die Profitabilität. Wir haben gesehen, dass die Champions eine deutlich höhere Profitabilität haben im Vergleich zu den anderen Unternehmen. Und dann wahrscheinlich noch wichtiger ist, die Champions haben deutlich höhere Wachstumsraten erreichen können als andere Unternehmen. Das heißt im Endeffekt, um skalieren, um wachsen zu können, ist die Supply Chain eigentlich ein wesentlicher Hebel, weil nur wenn ich optimal in der Supply Chain aufgestellt bin, habe ich auch schlanke, effiziente Prozesse, um dann letztendlich wachsen zu können und das Wachstum auch unterstützen zu können.
Das freut mich, weil wir sagen bei uns immer, Customer Experience fängt im Einkauf an, weil es einfach, wenn wir die Ware zum richtigen Zeitpunkt verfügbar haben, und das muss nicht immer heute sein, das kann auch vorgeplant sein, ja. Das hilft uns und das hilft uns auch im Vertrieb und im Endeffekt spart es dem Kunden und uns Kosten. Ja. Jetzt haben wir hier heute ja schon, wir haben Logistikrundgang gemacht, dann haben wir ein bisschen die Software angeschaut. Was wäre denn jetzt, wenn du auf die Trends guckst und so ein bisschen auf den Ausblick, was würdest du uns denn raten, welche Themen wir uns vielleicht nochmal ein bisschen zu Herzen nehmen sollen?
Ja. Also ich finde es zum einen total spannend, was ihr alles gemacht habt. Also ich glaube, gerade für ein eher, sag ich mal, mittelständisches Unternehmen, super, super spannend, wie stark ihr in Automatisierung, Digitalisierung investiert habt und da auch wirklich Use Cases implementiert habt. Ich glaube, was vielleicht noch ein Aspekt wäre, den man sich vielleicht noch stärker anschauen kann, ohne es jetzt in allen Details beurteilen zu können, ist so diese, ihr habt ja so in CRM-System investiert, wie kann ich eigentlich diese ganzen Informationen, die ich im CRM-System habe, wirklich dann ableiten, was bedeutet es in Richtung Prognose für meine Kunden und diese Informationen dann auch Richtung der einzelnen Lieferanten spiegeln und zu schauen, was bedeutet das denn eigentlich für die einzelnen Lieferanten und wie können wir da entsprechend optimieren, um vielleicht Lieferzeiten noch stärker verkürzen zu können und da entsprechend auch den Servicegrad der Lieferanten noch stärker erhöhen zu können.
Ja, find ich einen sehr guten Ansatz. Ich bin auf der einen Seite die Daten nutzen und bei uns auch im Einkauf da nutzen und gleichzeitig zu schauen, dass wir auf der Lieferantenseite so eine Kollaboration hinkriegen, dass wir auch automatisierte Verschiebungen oder sowas zulassen können, immer mit dem Hinblick darauf, Kapazitäten da freizukriegen, wo ich sie gerade nicht brauche aufgrund der neuen Datenlage und dort einsetzen zu können, wo ich sie vielleicht gerade brauche aufgrund der neuen Datenlage. Und dieser End-to-End-Ansatz insgesamt finde ich sehr sympathisch. Das wäre ein wichtiges Ziel, das ich mir gerade notiert habe. Ja.
Sehr schön. Wir verlinken auch den Link zu der Studie in den Shownotes, kann sich jeder runterladen. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Einblick gegeben, was sind die Megatrends, was sind deine Einschätzungen dazu. Aus unserer Sicht nochmal danke, dass du dir die Zeit nimmst und vorbeigekommen bist. Und ich bin schon gespannt, was dann in ein paar Jahren die Studie sagt, was so bis 2035 passiert.
Bin ich auch gespannt, ja. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne, Dankeschön.
Danke.